Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt das vierte Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Zusammen mit den Kapiteln 1 bis 3 kann man das Ganze als einen geschichtlichen Rückblick bezeichnen, mit dem sich Mose, der Anführer der Israeliten, an sein Volk wendet. Warum dieser geschichtliche Rückblick? Nun, die Israeliten stehen zum zweiten Mal kurz davor, das von Gott verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Beim ersten Mal hatten sie gekniffen, aus Angst vor den Feinden. Ja, ihre Angst war größer gewesen als ihr Vertrauen zu Gott, der die Eroberung Kanaans damals ausdrücklich angeordnet hatte. Zur Strafe mussten die Israeliten zusätzliche 38 Jahre als Nomaden durch die Wüste ziehen. Seit ihrer Flucht aus der Sklaverei in Ägypten waren schlussendlich 40 Jahre vergangen. Und fast alle, die als Erwachsene Hals über Kopf aus Ägypten geflohen waren, lebten inzwischen nicht mehr. Das erklärt, warum Mose das Volk mit einem geschichtlichen Rückblick auf den zweiten Versuch der Landnahme Kanaans vorbereitet. Denn vor ihm steht eine neue Generation von Israeliten, die wahrscheinlich nur lückenhaft über die Ereignisse Bescheid weiß, die sich in Ägypten und nach der Flucht während der Wüstenwanderung zugetragen haben. Mose, der Anführer der Israeliten, hat das Volk um sich versammelt und stimmt sie ein auf den zweiten Versuch, das Land Kanaan mit Gottes Hilfe zu erobern. Am Anfang von Kapitel 4 kommt sein geschichtlicher Rückblick sozusagen in die Zielgerade und er ermahnt die Israeliten, es ihren Vorfahren nicht gleich zu tun. Hier noch einmal die Verse 1 und 2, die ich bereits am Schluss der vorigen Sendung vorgelesen habe. Mose spricht: Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf das ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Mose möchte, dass die Israeliten ihr ganzes Leben an Gottes Geboten und Weisungen ausrichten. Sie nur zu hören und zur Kenntnis zu nehmen, das reicht nicht. Die Israeliten sollen die Gebote und Weisungen hören und dann auch tun. Sie sollen davon keine Abstriche machen, aber auch nichts dazu erfinden. Schon seit 38 Jahren hätten die Israeliten in Kanaan leben können, in diesem Land, von dem Gott bildhaft gesagt hat, dass darin Milch und Honig fließt. Doch der Unglaube der Israeliten, ihr Misstrauen gegenüber Gott, hatte dazu geführt, dass sich der Aufenthalt in der Wüste nun schon unglaubliche 40 Jahre hinzog. Wirklich ein Trauerspiel, wenn man dazu noch bedenkt, auf welch eindrückliche Weise Gott sein Gesetz den Israeliten übergeben und einen Bund mit ihnen geschlossen hatte. Am Berg Sinai war das gewesen, dort, wo Mose auch die 10 Gebote erhielt, die bis auf den heutigen Tag für Juden und Christen gleichermaßen große Bedeutung haben. Ich frage mich, warum das bei den Israeliten offenbar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Warum waren sie Gottes Anweisung nicht gefolgt, als er sie zum ersten Mal in das Land Kanaan schicken wollte? Nun, es ist einfach so, dass sich der Mensch von Natur aus gegen Gott auflehnt, dass er von Natur aus ein Sünder ist. Und Gottes Gesetz kann ihn davor nicht bewahren, sondern im Gegenteil, das Gesetz untermauert seine Sündhaftigkeit. Die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz, schreibt mehr als 1000 Jahre später der Apostel Paulus im Römerbrief. Und im Galaterbrief ist zu lesen: Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, das ist offenbar. In der Einführungssendung zum fünften Buch Mose hatte ich bereits gesagt, dass mir dazu die Überschrift Liebe und Gehorsam eingefallen ist. Und ich äußerte die Vermutung, dass nur wenige Leute das Alte Testament mit dem Stichwort Liebe in Verbindung bringen. Aber wenn man dem Gesetz Gottes, den 10 Geboten, den ganzen Vorschriften und Anweisungen auf den Grund geht, entdeckt man jede Menge von Gottes Liebe darin. In unserem Bibeltext, ganz am Anfang von Kapitel 4, blitzt sie sozusagen hervor. Denn Mose ermahnt seine Leute nicht deshalb, sich an Gottes Weisungen zu halten, um sie zu schikanieren, sondern, ich zitiere aus Vers 1, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ich stelle also fest, erstens, Gott möchte sein Volk schützen und es soll wachsen und gedeihen. Zweitens, durch Gehorsam sollen die Israeliten Gott ehren und ihm ihre Dankbarkeit zeigen. Zu diesem zweiten Punkt lese ich nun die Verse 5-8. Mose spricht: Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? So äußert sich Mose den Israeliten gegenüber. Man spürt förmlich, wie er sie dafür gewinnen will, durch Gehorsam Gott zu ehren. Gottes Liebe wiederum soll dann, und damit komme ich zu Punkt 3, den Gehorsam der Israeliten zusätzlich befeuern. Das heißt, wenn sie Gottes Liebe und Fürsorge so handgreiflich zu spüren bekommen, soll das ein Ansporn für sie sein, sich noch mehr Gott anzuvertrauen. Mose spricht zum Volk, und jetzt zitiere ich die Verse 37 und 38, »Weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten, damit er vor dir her Völker vertriebe, die größer und stärker sind als du, und dich hineinbrächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu geben.« Soviel ich weiß, ist das die allererste Stelle in der Bibel, an der ausdrücklich gesagt wird: Gott hat euch lieb. Zwar ist das schon vom ersten Buch Mose an so, immer wieder hat Gott den Menschen seine Liebe gezeigt, aber erst im fünften Buch Mose, in den beiden Versen, die ich eben vorgelesen habe, wird diese Liebe mit Worten zum Ausdruck gebracht. Mose sagt: Weil er deine Väter geliebt hat, will er dich, gemeint ist hier das Volk Israel, in das Land Kanaan bringen. Liebe ist der tiefste Beweggrund für alles, was Gott mit den Menschen vorhat. Das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Egal, was Sie und ich in unserem Leben schon alles angestellt haben, egal, ob wir auf dem Pfad der Tugend wandeln oder lieber das tun, was nur kurzfristig Befriedigung verschafft, Gott liebt Sie und mich. Das ist so, auch wenn wir Gottes Liebe selbst nicht spüren. Unsere Sünden sind daran schuld, die uns regelrecht gegenüber Gott abschirmen. Doch zum Glück ändert das nichts an seiner Liebe, die er sogar unter Beweis gestellt hat. Nämlich am Kreuz von Golgatha. Dort ist sein Sohn Jesus Christus gestorben und hat ihre und meine Sünde auf sich genommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, könnte man das fünfte Buch Mose mit der Überschrift versehen: Liebe und Gehorsam. Dazu möchte ich noch einen vierten Gedanken hinzufügen, der für Menschen in der heutigen Zeit gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist. Und zwar viertens, die Israeliten sollen Gott gehorchen, weil sie sein Eigentum sind. Dazu ein Zitat aus Kapitel 14. Dort heißt es ganz am Anfang: Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Hier werden wir mit dem Sachverhalt konfrontiert, dass Gott grundlegende Fakten schafft, ohne den Menschen zu fragen. In diesem Fall bedeutet das: Gott hat die Israeliten zu seinem Volk gemacht. Punkt. Sich dagegen auflehnen zu wollen, bringt nur Ungemach. Ebenso wenig macht es Sinn, wenn ich mich in schweren Lebenssituationen dagegen auflehne, dass Gott mich überhaupt geschaffen hat. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, heißt es im Jesaja-Buch Kapitel 45. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und schließlich stellt Gott sehr eindringlich die Frage, wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Lassen Sie es mich ein bisschen pathetisch ausdrücken. Gehorsam gegenüber Gott ist das erste Gebot, wenn wir die Bühne des Lebens betreten. Obwohl der Mensch eine innere Abneigung dagegen hat, obwohl er immer danach strebt, seine eigenen Wege zu gehen. Die ganze Bibel ist voll von Berichten darüber, wie der Mensch auf eigenen Füßen stehen wollte und dabei kläglich gescheitert ist. Ich möchte an dieser Stelle zusammenfassend noch einmal alle vier Punkte nennen, die für die Israeliten wichtig sind, bevor sie einen zweiten Anlauf nehmen, um in das Land Kanaan zu marschieren. Erstens, Gott möchte sein Volk schützen und es wachsen und gedeihen lassen. Zweitens, durch Gehorsam sollen die Israeliten Gott ehren und ihm ihre Dankbarkeit zeigen. Drittens, Gottes Liebe soll die Israeliten zum Gehorsam anspornen. Und viertens, die Israeliten sollen Gott gehorchen, weil sie sein Eigentum sind. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 4. In den Versen 3 und 4 geht es um ein ganz praktisches und zugleich auch erschreckendes Beispiel dafür, was der Gehorsam bzw. der Ungehorsam Gott gegenüber bewirken kann. Mose erinnert die Israeliten an die Geschichte mit Biliam, der einen Fluch über das Volk aussprechen sollte, es aber nicht konnte. Kurz danach gerieten die Israeliten auf eine völlig andere Weise in Gefahr, wobei Biliam auch diesmal seine Finger mit im Spiel hatte. Die Moabiter, ein heidnisches Volk, lockten mit hübschen jungen Frauen und waren obendrein bereit zu einem, so würde man heute sagen, interreligiösen Dialog. Sprich, israelitische Männer ließen sich mit heidnischen Moabiterinnen ein und es wurden Opfergaben für fremde Götter dargebracht, unter anderem für ihren Hauptgott Baal Peor. Das alles geschah, bevor die Israeliten zum ersten Mal in das Land Kanaan einmarschieren sollten. Indem Mose nun an dieses Ereignis von damals erinnert, will er die nachgewachsene Generation der Israeliten vor Ungehorsam warnen. In den Versen 3 und 4 heißt es, »Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wider den Baal Peor. Denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, lebt alle heute noch.« Gemeint sind hier offensichtlich die Nachkommen derer, die damals gehorsam waren. Sie sollen jetzt eine zweite Chance bekommen, das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Auch wenn wir heute wohl niemals auf die Idee kommen würden, diesem altertümlichen Gott Baal Peor Opfer darzubringen, so sollten wir uns von Mose dennoch sagen lassen, sowohl Gehorsam als auch Ungehorsam gegenüber Gott führen zu ganz bestimmten Konsequenzen. An dieser Stelle zitiere ich jetzt noch einmal aus Kapitel 4, die Verse 5 und 6. Diesmal möchte ich den Augenmerk darauf lenken, dass der Gehorsam nicht nur eine Frage des Prinzips ist, sondern ungeahnte und weitreichende Auswirkungen haben kann. Mose spricht zu den Israeliten, »Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, »Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk!« Die Art und Weise, wie die Israeliten im Lande Kanaan leben werden, wird sie also entweder in Verruf bringen, oder sie werden ein glaubhaftes Zeugnis sein für ihren Gott. Nebenbei gesagt, hier erkennt man, dass es einen Unterschied gibt zwischen Juden und Christen. Für Christen gilt der Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Den Juden dagegen ist Mission eher fremd. Bildlich gesprochen ist es ihre Aufgabe, die Einladung auszusprechen, kommt her zum Haus des Herrn und gebt ihm die Ehre. Wenn ich zum Beispiel an die berühmte Königin von Saba denke, so hat das offenbar auch schon in früheren Zeiten wunderbar funktioniert. Ob die Königin von Saba aus dem antiken Saba im heutigen Jemen kam oder aus Äthiopien, das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall kam sie aber mit großem Gefolge nach Jerusalem. Der sagenhafte Reichtum des Königs Salomo hatte sie neugierig gemacht, aber auch seine Weisheit. Und ganz sicher hat sie von Salomo auch einiges über den Gott der Israeliten erfahren. Als nächstes möchte ich auf die Verse 9 und 10 unseres Bibeltextes eingehen. Mose spricht zu dem Volk Israel, das demnächst das Land Kanaan einnehmen soll. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Zu den wichtigsten Aufgaben, die Gott den Israeliten ans Herz legt, gehört es, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Natürlich kann man den eigenen Glauben nicht einfach vererben, wie man ein hübsches Möbelstück vererbt. Da gehört viel mehr dazu. Die Eltern sollen ihren Kindern davon erzählen, was sie durch ihre Vorfahren über Gott wissen. Sie sollen ihnen mitteilen, was sie selbst mit Gott erlebt haben. Die Kinder sollen erfahren, was Gott von ihnen erwartet. Und, ganz wichtig, Eltern sollen den Jüngeren ein Vorbild sein. Ja, die Älteren sollen so leben, dass man ihnen ihre Liebe zu Gott abspürt. Natürlich gilt das auch für Christen. In der heutigen Zeit kann man oft beobachten, dass sich Eltern sehr darum sorgen, welche Schule ihre Kinder besuchen, welche außerschulischen Aktivitäten nützlich sind und welchen Beruf sie später ergreifen. Alles gut und richtig. Aber noch viel wichtiger ist es, dass Kinder von ihren Eltern, aber auch von Großeltern, Lehrern und Sonntagsschulleitern lernen, dass nur ein Leben mit Gott ein wirklich erfüllendes Leben ist. In Vers 10 hat Mose die Israeliten daran erinnert, wie sich Gott am Berg Horeb, so lautet eine andere Bezeichnung für den Berg Sinai, wie Gott sich ihnen offenbart hatte. Und zwar der vorherigen Generation der Israeliten, die kurz zuvor aus Ägypten aufgebrochen war. Darauf, auf dieses Ereignis, wird auch in Vers 12 Bezug genommen. Mose spricht, »Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da.« Tja, und damit unterscheidet sich der Gott Israels von vielen anderen Göttern jener Zeit, die man in Form einer kleinen Figur in die Tasche stecken oder in Form eines großen Standbildes anbeten konnte. Der wahre Gott entzieht sich den Vorstellungen der Menschen. Aber er wünscht sich, dass die Menschen ihn, bildlich gesprochen, stets in ihren Herzen tragen. Nicht einmal von Jesus, Gottes Sohn, der ja Mensch geworden ist, gibt es ein Gemälde, das sein tatsächliches Aussehen wiedergibt oder gar eine Fotografie. Alle Bilder, die Jesus darstellen, sind schlichtweg der menschlichen Fantasie entsprungen. In einem alten schottischen Bibelkommentar habe ich einmal gelesen, die Menschen sind erst dann auf die Idee gekommen, Bilder von Jesus zu malen, als sie nicht mehr seine Gegenwart in ihren Herzen spürten. Ich glaube, an dieser Aussage könnte etwas Wahres sein. Nun sollte das nicht dazu führen, dass wir in Kirchen und Museen stürmen und alle bildlichen Darstellungen von Jesus Christus von den Wänden reißen. Schließlich würde das niemandem etwas nützen. Aber achten wir darauf, dass wir ihm in unseren Herzen einen festen Platz einräumen. Jesus hat einmal gesagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In unserem Bibeltext springe ich nun zu den Versen 24 bis 27. Mose ermahnt die Israeliten, »Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so dass ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande, in das ihr geht über den Jordan, um es einzunehmen. Ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet vertilgt werden. Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker, und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Diese Gerichtsandrohung im zuletzt gelesenen Vers ist leider Wirklichkeit geworden. Der anhaltende Ungehorsam der Israeliten hat dazu geführt, dass sie später in alle Welt zerstreut und als Juden verachtet und verfolgt wurden. Seit 1948 gibt es zwar wieder einen Staat Israel. Ich persönlich zweifle aber daran, dass Gottes Gericht damit bereits ein Ende gefunden hat. Denn der Staat Israel kommt nicht zur Ruhe, sondern wird von verschiedenen Seiten angefeindet. So wie ich jedoch die Bibel verstehe, wird Friede einkehren, wenn Gott eines Tages sein Volk zurückbringt. Das sage ich in aller Demut, denn Gottes Gericht kann auch andere Völker und Nationen treffen, die seine Weisungen gering achten. Weiter ab Vers 28. Gott hat den Israeliten für den Fall, dass sie ihm den Gehorsam verweigern, sein Gericht angedroht. Aber er kündigt auch an, dass dieses Gericht irgendwann ein Ende haben wird. Durch Mose lässt er verkünden: Dort, nämlich zerstreut unter den Heiden, wirst du dienen den Göttern, die das Werk von Menschenhänden sind. Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen können. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Soweit die Verse 28 bis 31. Nicht wenige Menschen bezeichnen Gott fast immer nur als den lieben Gott, der nichts anderes zu tun hat, als ihnen vom Himmel aus freundlich zuzulächeln. Die zuletzt gelesenen Verse machen deutlich, dass diese Vorstellung aber ein gefährlicher Irrtum ist. Gott ist ein Gott, der Gehorsam fordert und Ungehorsam bestraft. Aber er ist kein gnadenloser Richter, der nur auf Rache sinnt. Ich lese noch einmal Vers 31. Da heißt es: Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Dass Gott ein barmherziger Gott ist, das können auch Christen bestätigen. Denn sie gehören nicht deshalb zu den Erlösten, weil sie so fromm sind und immer nur Gutes tun, sondern sie sind erlöst, weil Gott gnädig ist und seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um ihre Sünden auf sich zu nehmen. Aus unserem Bibeltext lese ich jetzt die Verse 32 bis 34. Dort geht es um die erstaunliche Tatsache, dass Gott, der Herr, überhaupt ein so großes Interesse an den Israeliten zeigt, an einem Völkchen, das ziemlich widerspenstig ist und seinem Gott schon viel Kummer bereitet hat. Deshalb bekommt dieses Völkchen jetzt zu hören: Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels zum andern, ob je so Großes geschehen oder dergleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast, und dennoch am Leben blieb. Oder ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und durch seine mächtige Hand und durch seinen ausgereckten Arm und durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen. Tja, manchmal müssen Menschen daran erinnert werden, dass Gott einen viel weiteren Horizont hat als sie. Frage nach den Zeiten, die gewesen sind, bevor der Mensch geschaffen wurde, heißt es sinngemäß in Vers 32. Denn spätestens dann stößt der Mensch an seine Grenzen. Und er tut gut daran, wenn er die Größe Gottes und seine Barmherzigkeit niemals aus den Augen verliert. Wieder springe ich in unserem Bibeltext einige Verse weiter und lese zu guter Letzt die Verse 44 und 45. Dort heißt es: Dies ist das Gesetz, das Mose den Israeliten vorlegte. Dies sind die Ermahnungen und Gebote und Rechte, die Mose den Israeliten kundtat, als sie aus Ägypten gezogen waren. Damit endet der geschichtliche Rückblick, mit dem sich Mose an die nachgewachsene Generation der Israeliten wendet. Diese soll in Kürze das Land Kanaan in Besitz nehmen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht aus dem 5. Buch Mose das 5. Kapitel im Mittelpunkt. Dort wird berichtet, wie Mose den Israeliten die 10 Gebote ans Herz legt. Und es geht um die Vermittlerrolle, die Mose zwischen Gott und den Israeliten spielt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.